SRF 1.
Unterwegs.
SRF 1.
Am Mikrofon ist Monika Erni. In dieser halben Stunde, die jetzt kommt, kümmern wir uns um die Digitalisierung der Seele. Ich weiss nicht, wie das jetzt für Sie klingt. Ich habe im ersten Moment innerlich kurz zusammengezuckt, als ich das gelesen habe, und habe gedacht, kommt man nicht mit Computerbegriff, wenn es um meine Seele geht. Aber dann nimmt es einem ja gleich Wunder, oder, was damit gemeint ist. So viel kann ich schon sagen. Es geht im Großen und Ganzen um ein Unsterblichkeitsangebot im Internet. Und das wollen wir zusammen kritisch unter die Lupe nehmen. In etwa 10 Minuten, hier in der Sendung Zwischenhalt. Zuerst aber zu einem anderen Thema. Thema Frauen. Aufbruch ist eins und Weitergehen ist etwas anderes. In den letzten 100 Jahren haben Frauen, säkulare wie auch Kirchenfrauen, viel für sich erkämpft. Und das soll nicht vergessen gehen, was Theologinnen von der ersten Generation alles geleistet haben. Und damit das nicht vergessen geht, haben zwei junge Frauen viel recherchiert und ein Buch gemacht. Die Autorinnen, das sind die reformierte Pfarrerin Evelyn Zinstag und die Religionswissenschaftlerin Dolores Zoe-Bertschinger. In ihrem Buch erinnert sie an Räume, die für Frauen von der Frauenbewegung in der Schweiz wichtig sind. Das Safa-Kirchli zum Beispiel, das Frauenbildungszentrum Boldere oder auch das Frauenzentrum Zürich. Judith Wipfler hat mit den beiden Autorinnen geredet. Theologin Evelyn Zinstag hat ihr erzählt, dass sie vor allem die Verbindung zwischen säkulären und kirchlichen Frauenbewegungen beeindruckt hat.
Ja, das Thema von der Beziehung zwischen der säkularen und der kirchlichen Frauenbewegung, das ist tatsächlich für mich ein wichtiges Thema gewesen, zum Einsteigen. Und zu sehen, eben, dass an dieser Safa, dieser säkularen Ausstellung, zum ersten Mal in einer grossen Landesausstellung eine Kirche ist aufgebaut worden, wo erst noch von den konfessionellen Frauenverbänden zusammen ist, geleitet und bespielt worden. Das hat mich fasziniert.
Und euch, Dolores Zoe-Bertschinger, ihr seid ja nicht Theologin und nicht in der Kirche. Was hat euch an diesem Projekt Wunder genommen?
Genau, ich komme sozusagen vom anderen Ort her, nämlich aus der säkularen Frauenbewegung, aus einem säkularen Frauenraum. Und mich hat eben dann gerade angefangen, die Geschichte faszinieren, die Evelyn da vor mir ausbreitet hat. Und zu merken, ah, da gibt es ja ein Erbe auch innerhalb der Frauenbewegung, wo kirchliche Frauen wahnsinnige Sachen auf die Beine gestellt haben, wo sie unglaubliche Arbeit geleistet haben in der feministischen Theologie, mit der Arbeit an der Sprache, mit der Arbeit an neuen Erzählungen, an neuen Lebensentwürfen von Frauen, neue Bilder erfinden, aber auch neue Formen von Gemeinschaft und was Frauen zusammen machen können. Und ich bin total fasziniert von dem Erbe, das wir dort haben, und ich würde das gerne einfach weiterhin ausgraben. Und von dem her ist das Buch für mich wirklich auch sehr lustvoll gewesen. Es hat unglaublich Spass gemacht, in diesen Bildern zu kramen und diesen Geschichten zuzulassen von diesen Frauen, die heute noch sehr begeistert sind von dem, was sie gemacht haben früher. Und ich zehre auch immer noch von dem, auch für Aktionen oder Aktivitäten, die ich jetzt mache, eben in nicht kirchlichen Kontext, aber mit Frauen.
Es hat ja aber auch einen Haufen traurige, wenn man das so sagen kann, Geschichten in eurem Buch. Nämlich auch viele Abbrüche und eben das Ende von Institutionen, wie zum Beispiel gerade Boldere bei Männendorf, wo es ein Symbol war für einen Frauenbildungsraum und auch einen Frauenfreiraum, wo man etwas ausprobieren kann, diskutieren, streiten miteinander. Es ist auch viel publiziert worden, es sind tolle Theologinnen auch vom Ausland auf Boldere gekommen. Eben das gibt es jetzt in dieser Form alles nicht mehr. Ist ja irgendwie eher auch ein bisschen frustrierend.
Es ist nicht frustrierend, es ist ein Skandal. Also es ist nicht ein Skandal, dass es nicht mehr gibt. Ich glaube, es sind normale Bewegungen, dass Sachen entstehen und wieder vergehen. Aber gleichzeitig einfach, dass wir junge Frauen so weit müssen gehen suchen, um in die Archive zu kommen, um die Materialien zu finden. Die sind irgendwo zerstreut. Wenn sie in Archiv sind, sind sie überhaupt nicht aufgearbeitet, weil es gibt keine Forschungsgelder, um feministische Geschichte zu erforschen. Oder ganz wenig Forschungsgelder. Und da müsste einfach von allen Seiten viel mehr geleistet werden, dass man könnte zum Beispiel der Marga Bührig ihr Archiv aufarbeiten, um all die Zeitschriften, die Frauen zusammen herausgegeben haben, zu erforschen. Also da gibt es wahnsinnig viel zu tun.
Da ist es jetzt super, dass es seit Anfang dieses Jahres vom Schweizerischen Nationalfonds ein Forschungsprojekt gibt über die Safa 58, also wo die Pavillons von dieser Ausstellung genau angeschaut werden, der Aufbau. Es ist ein Projekt von Architektinnen und das passt sehr gut, weil die Safa tatsächlich ursprünglich eigentlich sollte eine Wohnausstellung sein und dann aus dem heraus eine Ausstellung über die Frauenarbeit im Allgemeinen ist. wo die Realitäten von sehr vielen Frauen in der Gesellschaft in ihrer ganzen Breite hat dargestellt, von den Bäuerinnen zu den Arbeiterinnen, auch zu den bürgerlichen Frauen.
Bis hin eben zu den Theologinnen, den ganz frühen. Eben Marga Bührig ist da eine ganz, ganz wichtige Frau für die kirchliche Frauenbewegung, ökumenisch notabene. Und das Safa-Chileli, das es da gegeben hat, eben auch Evelyn Zinstag, sie sind selber Pfarrerin mittlerweile. Können Sie ganz kurz sagen, was die Bedeutung von dem Safa-Kirchlein war?
Für die ökumenische Frauenbewegung in der Deutschschweiz war das eigentlich eine Art Gründungsmoment. Da haben Deutschschweizerinnen zusammen anfangen feiern, anfangen beten und haben aus dem heraus dann auch zusammen anfangen, die Weltgebetstag stärker in der Deutschschweiz auch feiern. Weltgebetstag, das ist ein ökumenischer Frauengottesdienst, der vor über 150 Jahren in England und den USA eigentlich hat gestartet und der mittlerweile in der ganzen Welt gefeiert wird, wo Frauen von verschiedenen Konfessionen in jedem Land gemeinsam Gottesdienst feiern. Und das ist für mich auch etwas, was weitergeht, trotz all diesen Abbrüchen. Der Weltgebetstag ist etwas, was weitergeht. Eine der ältesten ökumenischen Bewegungen ist überhaupt. Und was auch weitergeht, ist, dass Frauen in der Kirche gemeinsam in Kontakt bleiben. Und zwar auch über die Landesgrenzen hinaus. Und da gibt es doch verschiedene Initiativen, die weiterhin aktiv sind.
Evelyn Zinstag, eine der Autorinnen von dem Buch mit einem ganz langen Titel. «Aufbruch ist eins und Weitergehen ist etwas anderes». Ein Buch über Frauenräume von der Safa 58 über das Tagungszentrum Bouldern zum Frauenzentrum Zürich. Das Buch ist neu im FF Verlag erschienen. Und jetzt von den Frauen zu den Mannenstimmen. «Take that, back for good».
Guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good.
Want you back, want you back, want you back for good.
Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood.
Want you back, want you back,
I want you back for good. Unaware, but underlined, I figured out the story.
No, no,
it wasn't good.
No, no,
but in a corner of my mind,
corner of my mind,
I celebrated glory.
But that was not to be.
In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find? A little room inside for me. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good.
Want you back, want you back.
See, I want you back for good. Whatever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood.
Want you back, want you back.
I want you back for good.
Want you back,
see, I want you back for good.
Whatever I said,
but you came back for good.
Midnight at the oasis, send your candle to bed.
Von der Renee Allstedt, «Midnight at the Oasis». Sie hören die Sendung «Zwischenhalt». Und das Thema passt ja unglaublich gut rein. Unsterblich sein. Unsterblich sein, wollen Sie das? Und wenn nicht, vielleicht wünscht es sich ja, dass Ihre Liebsten, die Sie sehr gerne haben, dass Sie immer leben und nie wirklich weggehen. Wer an eine unsterbliche Seele glaubt, der findet vielleicht in dem Sinne einen Trost oder sogar eine schöne Aussicht. Wer nicht an eine unsterbliche Seele glaubt, der lebt wenigstens in einem Zeitalter, wo es auch für ihn oder für sie Hoffnung gibt. Was ist nämlich mit der digitalen Seele? Ist das nicht auch eine Form von Unsterblichkeit? Der Moritz Riesewick und der Hans Block finden, ja, das ist es. Die beiden sind von Haus aus Theatermacher, Regisseur und Dokumentarfilmer und haben jetzt ein Buch über das neue Phänomen von der digitalen Seele geschrieben. Die Andrea Schweizer berichtet.
Der Mensch wäre gern unsterblich. Das ist schon immer so gewesen. Und jetzt, im 21. Jahrhundert, ist das endlich möglich. Das versprechen uns zumindest die grossen Tech-Firmen, sagt Moritz Riesewick.
Unsterblichkeit ist nicht nur im Himmel zu haben. Die Unsterblichkeit wartet in der Cloud. Sie lässt sich technologisch erzeugen und wir können den Gott, an den wir lange geglaubt haben und der entweder ein christlicher, ein muslimischer, ein jüdischer Gott war, den können wir durch einen neuen Gott ersetzen und dieser Gott heißt künstliche Intelligenz.
Der neue Gott, also die künstliche Intelligenz, die sammelt alles von uns, alle Daten. Die Daten verraten, wer wir wirklich sind. Sie beschreiben uns und unseren Kern. Oder anders, sie beschreiben unsere Seele. So zumindest die Behauptung. Und die Seele, die eben nicht mehr ist als Daten, die können wir am Leben behalten. Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Die digitale Seele ist nicht einfach nur starr, eingefroren, sondern sie kann sich weiterentwickeln. Für das müssen wir sie einfach mit allem füttern, was wir im Netz finden. Mit Zeitungsartikeln, Chatverläufen und Wikipedia.
Und damit wird es natürlich hochspannend, weil es geht eben tatsächlich darum, sich vorzustellen, was wäre denn, wenn dieser Mensch jetzt noch am Leben wäre? Wie würde sich dieser Mensch denn äußern zu neuen Situationen, die entstehen? Und da werden dann die Muster, die beobachtbar waren in der Vergangenheit, übertragen und in die Zukunft verlängert. Das an sich kann man auch kritisieren, aber das bietet natürlich ungeheure Möglichkeiten, weil dadurch tatsächlich die Magie entsteht, dass da ein Mensch weiterlebt.
Der Moritz Riesewijk und der Hans Block haben mit Wissenschaftlern, Entwicklerinnen von künstlicher Intelligenz und mit Philosophen über das Leben in der Cloud geredet. Und sie haben Leute aus ganz unterschiedlichen Ländern getroffen, die von sich selber oder von einem Freund oder Verwandten schon jetzt einen virtuellen Doppelgänger, einen sogenannten Chatbot, erschaffen haben. Mit diesen Chatbots kann man kommunizieren, also chatten oder schwätzen. So ein Chatbot ist für einen Teil der Leute eine grosse Hilfe. Sie können den Tod von einem lieben Menschen besser verkraften, wenn sie immer mal wieder mit einem virtuellen Untoten Kontakt aufnehmen können. Für andere ist es dagegen schwierig zu verstehen, was an dem digitalen Menschen noch echt ist und was nicht, erzählt Hans Block.
Was macht das mit uns, wenn unsere Trauer plötzlich so gestört wird, ein ganz, ganz sensibler, wichtiger Moment von uns Menschen zu vergessen und eben nicht alles zu erinnern? Kann das nicht auch traumatische Folgen haben, wenn wir den Glauben verlieren, dass da jemand tot ist, sondern denken, da wäre noch etwas?
Der Hans Block und der Moritz Riesewijk sagen, klar bringt der technologische Fortschritt auch Gefahren mit sich. Aber es ist auch eine Chance, zum Beispiel nochmal ganz neu über das Trauer nachzudenken. Wie und wo wollen wir uns in Zukunft von lieben Menschen verabschieden? Wie wollen wir sie in Erinnerung behalten? Und was für ein Bild wollen wir von uns selber hinterlassen? Sprich, welche Daten? Das sind wichtige Fragen. Und wer das Buch liest, «Die digitale Seele», dem wird schnell klar, wir müssen uns die Fragen schon heute stellen.
Spannend, oder? Früher hat man vielleicht sich noch damit beschäftigt, ich will der Welt irgendetwas hinterlassen, damit man noch an mich denkt. Und heute stellt man sich vielleicht die Frage und sagt, ja, will ich der Welt wirklich so viel hinterlassen? Andrea Schweizer über das anregende, aber sicher auch herausfordernde Buch «Die digitale Seele – Unsterblich werden im Zeitalter künstlicher Intelligenz» von Moritz Riesewijk und Hans Block. Das ist im Goldmann Verlag herausgekommen. Und dann geht es weiter mit italienischer Musik. Paolo Meneguzzi, grande.
Quando io mi guardo intorno e vedo un mondo che non è per me, diventa più difficile tra mille strade riconoscere la mia. Se c'è un po' mi butto via e non ci credo più, chi può tirarmi su? Solo tu, tu che sei grande, grande, un piccolo universo in cui io non mi sento perso. Se ci sei, credimi, ci sono cose che spiegare non potrai. Io e te, uniti dentro un battito, per superare i giorni no di questa età che va. Per non cadere giù, per non cascarci più, non ho paura se ci sei tu.
sembra troppo stretto. Grande, 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 grande. Sei come un sole rosso intenso e tutto il resto prende senso se ci sei. E lo trattengo a stento, l'amore che ho per te è come un mare. Grande. Un piccolo universo in cui io non mi sento perso.
Musik aus der Schweiz, aus dem Süden von der Schweiz, aus dem Tessin. Der Paolo Meneguzzi, Grande. Wir haben so eine Tradition, dass wir am Samstagabend kurz vor der 7. eine Kirchenglocke aus irgendeiner Gemeinde von der Schweiz den Sonntag einläuten. Und die Kirchen, die stehen ja schon seit Jahrhunderten teilweise an ihrem Ort und haben natürlich einen Teil von der Geschichte mitbekommen. Und die reformierte Kirche zu Rotrist im Kanton Aargau zum Beispiel, die hat die Zeit erlebt, wo eine Massenauswanderung von armen Familien stattgefunden hat aus Rotrist. Das war vor 155 Jahren, also in den 1850er Jahren. Und die Massenauswanderung muss man vielleicht kurz einordnen. Es sind 305 Menschen aus Rotrist nach Amerika ausgewandert. Es war die grösste organisierte Auswanderung aus einer Aargauer Gemeinde. Und die Auswanderungen, die haben natürlich auch schweizweit stattgefunden, Mitte vom 19. Jahrhundert. Es war eine Zeit von Bevölkerungswachstum, Veränderungen in der Landwirtschaft, Übergang von der Heimindustrie zur mechanisierten Fabrikindustrie. Und das hat dann zur Verarmung von breiten Teilen der Bevölkerung in der Schweiz geführt. Und die verarmten Schweizerinnen und Schweizer sind also ausgewandert in der Hoffnung nach einem besseren Leben. Und eben vor allem auch in die USA hat sie gezogen. Spannend ist, gewisse Gemeinden haben die Auswanderung finanziell unterstützt, weil für gewisse Gemeinden war das eine Gelegenheit, unterstützungsbedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger loszuwerden. Und die einmalige Finanzierung hat von der Reisekosten ist natürlich dann billiger gewesen als jahrelange Unterstützung. Wirklich ein spannender Teil von der Schweizer Geschichte, in dem Fall auch von der Rotrister-Geschichte. Falls Sie das tiefer interessiert, das Heimatmuseum zu Rotrist hat die Geschichte aufgearbeitet und Sie können dort eintauchen. Und die reformierte Kirche von Rotrist im Kanton Aargau, die war stille Zeugin von all diesen Geschehnissen. Also komplett still natürlich nicht. Die Glocken haben hin und wieder geläutet. Und das macht es auch heute für uns alle, um uns den Sonntag einzuläuten. Thank you. Karten nehmen wir immer extra ein bisschen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.